Umdenken, der Podcast der Universität Münster.
Mit dem Titel Energie der Zukunft haben wir in der Pressestelle der Universität unser aktuelles Dossier überschrieben. Seit mehreren Monaten beschäftigen wir uns bereits mit diesem Thema, das uns alle betrifft. An welche Energieform denken Sie eigentlich spontan, wenn Sie diese Überschrift mal kurz auf sich wirken lassen? Energie der Zukunft. Fragt man KI, also künstliche Intelligenz, nach einer Antwort, heißt es übrigens folgendermaßen, Zitat, die Energie der Zukunft wird vor allem durch erneuerbare Energien wie Wind- und Sonnenenergie geprägt. Und damit willkommen zum Umdenken zu einer neuen Podcast-Folge der Universität Münster. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Norbert Robers, ich bin Pressesprecher der Universität Münster. Aber, das will ich gleich sagen, ich habe bei meiner KI-Definition noch einen für den heutigen Podcast wichtigen Zusatz unterschlagen. Denn dort heißt es auch, Zitat, um die Energiewende zu beschleunigen, ist ein starker Ausbau der erneuerbaren Energien und die Entwicklung neuer Speichertechnologien erforderlich. Und tatsächlich sind wir damit erst jetzt beim heutigen Thema angekommen, bei den Speichertechnologien. Es wird heute vor allem um die Bedeutung von Speichern für elektrische Energie auf elektrochemischer Basis gehen oder kürzer und einfacher formuliert um Batterien. Ein Thema und ein Forschungsfeld, auf dem die Universität Münster seit vielen Jahren einiges zu bieten hat. Seit 2011 gibt es an dieser Hochschule das MEET-Batterieforschungszentrum. Seit 2022 bauen zudem der Bund und das Land Nordrhein-Westfalen die sogenannte Forschungsfertigung Batteriezellen in Münster-Amelsbüren, eine moderne Anlage, in der Experten die Entwicklung und Produktion ökonomisch und ökologischer nachhaltiger Batteriezellen erforschen und dabei eng mit der Industrie zusammenarbeiten. Wie funktioniert das genau? Was sind die damit verbundenen Ziele? Und welche Rolle spielen Münster und Deutschland bei den Speichertechnologien auf dem Weltmarkt? Ich verspreche Ihnen, mein Gast wird all diese Fragen beantworten können. Wer ist mein Gast? Professor Dr. Simon Lux hat von 2002 bis 2008 Technische Chemie an der Technischen Universität Graz studiert. 2011 hat er am Batterieforschungszentrum MEET der Universität Münster promoviert. Nach seiner Promotion war er bis 2013 am Lawrence Berkeley National Lab in den USA tätig. Anschließend wechselte er in die Industrie, wo er verschiedene leitende Positionen bei einem großen Automobilkonzern in Süddeutschland bei BMW innehatte. 2022 nahm Simon Lux den Ruf der Universität Münster auf die Professur für angewandte elektrochemische Energiespeichertechnik und Wirtschaftschemie an. Seitdem ist er zudem Mitglied der Institutsleitung der Fraunhofer Einrichtung Forschungsfertigung Batteriezelle FFB in Münster. Ich freue mich sehr, dass Sie sich heute für uns und für diesen Podcast Zeit nehmen. Willkommen, Herr Lux.
Vielen Dank für die Einladung. Freut mich auch.
Herr Lux, glaubt man, Wikipedia wurde das erste funktionierende galvanische Element und damit die erste Batterie in Form der sogenannten Voltaschen Säule 1800 von Alessandro Volta erfunden. Wenn ich das mal in meine Worte kleide, würde ich sagen, Batterien gibt es schon sehr lange. Sie sind also schon seit Jahrhunderten Teil unseres Alltags, oder?
Ja, auf alle Fälle. Wir haben Batterien überall rund um uns herum. Die ganz klassische alkaline Batterie findet man überall, vom Kinderspielzeug über Schnurlostelefone etc. Und Batterieentwicklung per se ist auch nichts Neues. Auch schon über die letzten Jahre, Jahrzehnte, wurde in der Welt, in Deutschland, immer an der Batterie weiter geforscht, gearbeitet, immer was Neues gemacht. Was jetzt neu ist, ist, dass wir die Batterie in anderen Dimensionen brauchen, in anderen Mengen, in anderen Größen und es dadurch noch wichtiger wird, die Forschung zu beschleunigen und auch die Produktion und die Nachhaltigkeit der Batterie zu verbessern.
Wir kommen natürlich noch auf viele Details zu sprechen, Herr Lux, aber was sind denn heutzutage aus Ihrer Sicht so die drei oder vier wichtigsten Aspekte der Batterieforschung, die Sie ja zumindest schon angedeutet haben?
Punkt eins für mich persönlich ist immer die Sicherheit. Ich vergleiche das mit einem Benzinauto. Wenn Sie jetzt auf die Straße gehen und sagen, lieber Kollege, jetzt tanken Sie Ihr Auto mit 60 Kilogramm einer hochexplosiven, entzündbaren, krebserregenden Flüssigkeit.
Klingt das erstmal nicht gut.
Klingt nicht gut. Dann sage ich ihm, ja, das ist das Benzin, das Diesel, das du benutzt. Und bei neuen Technologien, die haben keinen Bestandsschutz. Eine neue Technologie muss immer sicherer, immer besser sein als die alte. Und gerade bei Batterien müssen wir sehr stark gewährleisten, dass die Anwendung sicher ist. Und das zweite Thema ist der Kampf der Kosten gegenüber Nachhaltigkeit. Wir brauchen günstige Energiespeicherung, dürfen die aber nicht auf eine Basis stellen, die nicht nachhaltig für die Zukunft und nicht nachhaltig für unsere Rohstoffressourcen auf der Welt ist.
Also Sicherheit, erschwinglich und nachhaltig. Das sind so die drei wichtigsten Aspekte?
Genau, in der Produktion. Und der vierte Aspekt ist, glaube ich, was uns alle tagtäglich umtreibt, die Digitalisierung. Weil eine Batterie, die irgendwo rumsteht und nur geladen und entladen werden kann, hilft niemandem etwas. Es muss intelligent gesteuert werden, intelligent gemanagt werden. Zum Beispiel, warum halten Handybatterien jetzt länger als vor 5, 6 Jahren? Der Ladealgorithmus lädt gegen Ende hin langsamer. Bei iPhones laden sie dann erst, wenn der Wecker klingelt, das letzte Prozent voll. Diese Sachen müssen wir im Großen für die komplette Batteriespeicherkette umsetzen und eigentlich schon in der Produktion der Batteriezelle mitdenken.
Ich habe ja schon in meinem kurzen Intro angedeutet, dass zumindest KI meint, dass die Batterieforschung und die Aspekte, die Sie gerade genannt haben, eines der Kernfelder der sogenannten Energiewende ist. Sehen Sie das genauso?
Auf alle Fälle. Es wird neue Stromquellen geben. Und da bin ich kein Experte, aber wir haben verschiedene Quellen, Wasser, Wind, Solar. Aber viele dieser Quellen haben eben gemeinsam, dass sie nicht lastfähig sind. Das heißt, sie laufen einfach nicht den ganzen Tag. Wir müssen diese Energie speichern, um die Energie an anderen Tagen oder in der Nacht bereitzustellen. Und ich glaube, die große Herausforderung ist, dass wir verschiedene Zyklenzeiten haben. Also die Speicherung von Tag auf Nacht ist klar. Aber wie schaffen wir das mit Sommer und Winter? Da müssen wir, glaube ich, noch viel als Gesellschaft und als Forscher daran arbeiten.
Das ist eine gute Steilvorlage. Ich habe nämlich in diesen Tagen einen aktuellen Bericht gelesen, wo es auch darum ging, um die starken Schwankungen bei Sonnen- und auch bei Windstrom. Und dass das wiederum Firmengründer, Konzerne und vielleicht auch Spekulanten auf den Plan ruft, die also versuchen, Strom in billigen Phasen zu speichern und in teuren Stunden vielleicht auch wieder einzuspeisen. Aber steht die Republik Ihrer Einschätzung nach vor einem neuen Boom der Batterieindustrie mit hohen Investitionen, die auch Wertschöpfung und Jobs schaffen? Oder könnte der Traum eines neuen Wirtschaftswunders genauso platzen wie bei den E-Auto-Akkus? Wie schätzen Sie das ein?
Das ist eine wirklich spannende Frage und ich würde die Antwort zweiteilen. Auf der Anwendungsseite ist der Boom da. Wenn Sie durch ein Neubaugebiet im Süden, im Osten von Münster fahren und Sie reden mit dem Bauherrn, jeder baut einen Speicher ein, jeder baut eine PV-Anlage ein. Wenn Sie die Zahlen sehen, Stadtwerke baut mit dem Verbund den größten Batteriespeicher der Region hier in Münster. Wir haben die BASM hier in Münster mit dem größten aktiven Speicher in der Region im Moment. Der Boom der Anwendung ist da. Der kritische Teil, und das ist, was wir machen wollen, ist, bringen wir auch die Produktion der Batterien in Europa zum Boomen. Und da bin ich noch immer überzeugt, dass wir das schaffen, aber da sind wir noch nicht so weit wie in der Anwendung.
Ich vermutete übrigens gerade, dass Sie die BASF meinen.
Nein, die BASM, das ist eine Tochter der Deutschen Telekom, die die Infrastruktur für ihre Internetverbindung und für die Funkmasten betreibt. Die sitzt hier in Münster und hat hier zwei große Lithium-Ionen-basierte Batteriespeicher aufgebaut, um die Internetverbindung für diese Region Deutschlands 24/7 zu gewährleisten.
Gut, dass wir das geklärt haben. In dem gleichen Bericht, den ich gerade schon angedeutet habe, Herr Lux, heißt es auch, ich zitiere, Amanda Xu, die beim chinesischen Batteriegiganten CATL zuständig ist, sie sagt, Zitat, Deutschland ist der größte Markt für erneuerbare Energien in Europa. Was halten Sie von dieser These?
Also die These ist eigentlich ein Fakt. Sie haben vorher schon erwähnt, Marktpreise, Markthandel, durch die Fluktuation der Energiepreise, die sich jeder online live in Livezeit anschauen kann, sind wir ein irrsinnig großer Markt, der im Moment bei Energiespeicherung große Renditen und große Chancen bietet. Die Frage ist aber, wie lange? Dieses Merit-Order-Prinzip, also der teuerste Strom bestimmt den Preis am Markt, führt im Moment zu leichten Verwerfungen, negative Preise, sehr hohe Preise zwischendurch. Das kann man durch Energiespeicherung gut buffern. Und hier ist natürlich großes Potenzial, um einfach gute Renditen zu erzielen. Das heißt, chinesische Stationärspeicher in Deutschland ist ein gutes Geschäft für die Chinesen und ein gutes Geschäft für den Betreiber in Deutschland im Moment.
Auf die Chinesen kommen wir mit Sicherheit noch intensiv zu sprechen, Herr Lux. Vielleicht noch mal eine allgemeinere Frage. Worin liegen denn die Vorzüge der Batterie als Speichermedium, wenn man das mal beispielsweise vergleicht mit einem Wasserstoffspeicher? Wo sehen Sie Vor- und Nachteile?
Ich glaube, man muss immer die Anwendung vergleichen. Also das möchte ich vorne wegstellen. Es gibt Anwendungen, wo eine Batterie nicht funktionieren wird. Und es gibt Anwendungen, wo Wasserstoff einen Nachteil hat, einfach aufgrund der physikalischen Gegebenheiten. Und es ist ein ganz einfaches Beispiel zwischen der Effizienz. Wenn ich Sie jetzt frage, was ist effizienter, ein Diesel oder Benziner? Diesel hat einen höheren Wirkungsgrad im Verbrennungskreislauf. Gleichzeitig hat die Batterie einen höheren Effizienzgrad bei kleineren Energiedurchsätzen. Wasserstoff hat aber die Fähigkeit, stark gepumpt zu werden. Das heißt, für Energiespeicherung, die kurzfristig ist, ist die Batterie sicher im Vorteil. Weniger Effizienzverluste, schnellere Wiederabgabe. Bei großen Energiemengen, die man braucht, um einen Hochofen zu betreiben oder andere Sachen, große Energiemengen zu transportieren, da ist dann wieder Wasserstoff im Vorteil. Also ich glaube, bis zu einer gewissen Größe kann man sehr, sehr viel mit Batterie darstellen. Ab einer gewissen Größe und speziell ab einer gewissen Leistung hat der Wasserstoff einen sehr großen Vorteil, dass er einfach schnell transportierbar und schnell umsetzbar ist in freie Energie.
Das heißt, beide Systeme haben ihre Berechtigung und können und sollten auch nebenher weiterhin existieren?
Auf alle Fälle, auf alle Fälle. Es macht zum Beispiel in meinen Augen keinen Sinn, einen Kubikmeter Würfel an Batterien in Ludwigshafen hinzustellen, um, und jetzt sind wir bei der BASF, um die ganzen chemischen Reaktoren der BASF zu betreiben. Dort macht es viel mehr Sinn, Wasserstoff in die Reaktoren zu pumpen, um die Synthesen und um die Herstellungsprozesse zu befeuern. Andererseits, hier liegen einige Handys am Tisch. Ein Handy in ein Handy, eine Brennstoffzelle einzubauen, macht auch keinen Sinn. Es gab vor 10 Jahren die Idee, Methanol-Brennstoffzellen für Laptops einzusetzen. Und dann musstest du 100 Milliliter giftiges Methanol mit dir in der Tasche rumtragen, um deine Brennstoffzelle aufzufüllen. War nicht die beste Lösung. Da ist eine gekapselte Batterie das Bessere. Also ich glaube, von der Anwendungsseite her wird sich der Markt sehr schnell aufteilen. Und man kann über Kapitalismus denken, wie man möchte. Wenn eine Chance da ist, damit Geld zu verdienen, wird das richtige Produkt in den richtigen Markt gehen.
Sie haben gerade schon einen aus meiner Sicht wichtigen Zwischensatz gesagt. Vor 10 Jahren redete man beispielsweise intensiv noch über Brennstoffzellen. Davon scheint im Moment keine Rede mehr zu sein, zumindest meiner Wahrnehmung nach. Ich will vor allem auf die Frage hinaus jetzt, das scheint sich auch alles so schnell zu ändern. In 10 Jahren dies, in 10 Jahren vielleicht das. Jetzt ist Wasserstoff, Brennstoffzellen nicht mehr. Also kommt man mit der Forschung und auch mit der Anwendung überhaupt hinterher mit den technischen Entwicklungen und ändert sich da so viel, dass man praktisch links etwas macht und von rechts schon wieder überholt wird?
Also super Beschreibung. Ich glaube, ich würde es einfach damit umschreiben, wir müssen in der Batterieforschung agiler sein als in klassischer Forschung vielleicht. Ein gutes Beispiel ist, wenn Sie mir vor 3 Jahren oder 4 Jahren gefragt hätten, was ist der Preis für eine Batteriezelle aus China in 2024, 2025, hätte Ihnen niemals den Preis gesagt, den Sie jetzt zahlen. Wir sind jetzt bei 55 Euro pro Kilowattstunde. Ich hätte Sie für verrückt erklärt. Und es hat sich in 4 Jahren so schnell beschleunigt, dass wir auch daraufhin die Forschung wieder ausrichten müssen. Und das ist so ein Problem der angewandten Batterieforschung. Der Markt und die Gegebenheiten sind so flexibel, dass wir mit den klassischen 3-Jahres-, 5-Jahres-Forschungsprogrammen am Ende eigentlich schon das Forschungsprogramm umstrukturieren müssen, weil sich der Markt schon weiterentwickelt hat.
Ist das dann etwas, wo Sie als Wissenschaftler sagen, mit dieser Agilität, die uns abverlangt wird, kommen wir schon klar? Das schaffen wir, da können wir uns drauf einstellen?
Genau, also ich als Person und auch meine Mitarbeiter kommen damit klar. Ich glaube, wir haben eher manchmal ein Problem mit den Strukturen, in den Prozessen, die in längerfristigen Themen denken. Ich gebe Ihnen zum Beispiel ein Beispiel. Beim Recycling wird es darum gehen, wer kontrolliert den Fluss der Recyclingmasse. Im Dezember hat China ohne Ankündigung auf einmal ein erstes Dekret erlassen, dass diese Recyclingmasse handelbar wird. Als Warengut, eine Klassifizierung. Also einfach sagen, das ist Recyclingmasse A1, B1 etc. Damit ist auf einmal dieser Black Mass handelbar geworden. Die EU musste binnen 3-4 Monaten reagieren, hat schon reagiert, mit einer ersten Initiative sozusagen dagegen. Aber was heißt das für einen Doktoranden auf dem Thema? Der hat vor 1,5 Jahren angefangen, baut seine Modelle, baut die Strukturen, geht da rein und soll ihn nach 3 Jahren Arbeit abgeben. Innerhalb der 3 Jahren hat China den Weltmarkt umgekrempelt, die EU hat Exportbeschränkungen erlassen und Schiffe nehmen das Material vielleicht gar nicht mehr mit. Und so müssen wir ein bisschen anders arbeiten, ein bisschen agiler arbeiten. Und da bin ich eigentlich sehr stolz auf mein Team, dass wir das auch schaffen.
In Zusammenhang mit solchen Entwicklungen ist ja heutzutage auch, kommt man in keinem Interview, in keinem Podcast wahrscheinlich an dem Thema KI vorbei und auch an dem Thema Machine Learning. Gerade wenn es um Agilität, um schnelle Reaktionen geht, auch um technische Hilfe. Werden diese beiden Faktoren, glauben Sie zumindest daran, auch bei der Optimierung von Batteriemanagementsystemen und auch der Vorhersage von Batterielebensdauern oder welchen Aspekten auch immer, auch eine Rolle spielen? Oder tun Sie das heute sogar schon?
100% und sie tun es heute schon. In China ist jedes Fahrzeug voll im Internet verbunden. Der Ladestatus der Batterie wird über 5G an einen Backend-Server vermittelt. Dort kann über Produktionsdaten, Nutzungsdaten etc. sofort in Echtzeit kalkuliert werden, wie lang haltet die Batterie, was ist die Reichweite etc. In Europa sind wir auch aufgrund des Datenschutzes noch nicht so weit, aber es gibt einige sehr, sehr gute Startups aus München, aus Aachen, aus Karlsruhe, die sich exakt mit dem Thema beschäftigen und damit bei Stationärspeicher zum Beispiel schon im Markt sind.
Wenn ich an Batteriematerialien, ich bin da ein kompletter Laie, denke, Herr Lux, und auch im Zusammenhang an das Miet-Batterie-Forschungszentrum kommen mir immer wieder Lithium-Ionen-Batterien in den Sinn. Ist das nach wie vor State of the Art oder gibt es andere Materialien, die sich schon als besser erweisen und wird auch vielleicht am Miet hier in Münster schon an viel mehr gearbeitet?
Genau, also im Moment ist Lithium-Ionen die Technologie, auf die es zu setzen gilt. Hier gibt es 2 Klassifizierungen, Lithium-Eisenphosphat und Nickel-Mangan-Kobalt-oxidierte Batterien. Im Moment ist Lithium-Eisenphosphat der große Gewinner, weil Lithium-Eisenphosphat etwas sicherer ist, kostengünstiger ist und in China in großen Massen wirklich produziert wird. Andererseits braucht Lithium-Eisenphosphat auch Lithium. Und wir wissen, Lithium gibt es nicht wie Sand am Meer oder wie Salz am Meer. Und mit Salz haben wir die Überleitung zum Mitbewerber, nämlich Natriumionen. Und Natriumionen erforschen wir gemeinsam mit dem Miet und auch mit anderen Kollegen in NRW sehr stark hier schon. Und wir werden nächstes Jahr schon eine große Natriumionenzelle hier in Münster an der FFB gemeinsam mit dem Miet und den anderen Partnern bauen.
Das heißt, Natrium-Ionen-Batterien könnten auch schon der sich abzeichnende Nachfolger von Lithium-Ionen-Batterien werden, weil man dann eben auf Lithium verzichten kann. Habe ich das richtig verstanden?
Genau. Also sie ersetzen das Lithium-Ion durch ein Natrium-Ion. Natriumchlorid ist Kochsalz. Ich glaube, der Kochsalzpreis beim Edeka erschreckt Sie nicht, wenn Sie das kaufen. So ähnlich geht es dem Großhändler, wenn er Natrium einkauft. Hier gibt es einen großen Kostenvorteil. Leider sind diese Natrium-Ionen-Batterien noch nicht so energiedicht. Das heißt, die brauchen ein größeres Gewicht, ein größeres Volumen, um dieselbe Energie bereitzustellen als Lithium-Ionen. Aber dieser Kostenvorteil kann sich in 5 bis 10 Jahren wirklich materialisieren. Und in China können Sie die Natrium-Ionen-Zellen auf AliExpress schon ganz einfach bestellen.
Könnte das auch ein Beispiel dafür sein? Ich komme auf den Aspekt, den wir vorher besprochen haben, Herr Lux, nochmal zu sprechen. Im Moment wird intensiv geforscht an Lithium-Ionen-Batterien und von rechts überholt und schon längst Natrium-Ionen-Batterien, weil wir kein Lithium brauchen und so weiter. Dann ist man irgendwann fertig in Anführungsstrichen mit Lithium. Und Natrium hat längst dieser Technologie den Rang abgelaufen. Kann das passieren?
Nein. Ganz einfach. Die Investitionen, die jetzt in die Lithium-Ionen-Wertschöpfungskette getätigt werden, sind gigantisch. Diese Batterie komplett umzuschalten oder zu switchen, würde unglaubliche Kosten nach sich ziehen. Wenn Sie jetzt eine iPhone-Produktion umstellen, reden wir über einen dreistelligen Millionenbetrag. Noch immer viel Geld, aber da kann ich neue Display-Technologie, was Neues reinbringen. Wenn jetzt die Wertschöpfungskette, die jetzt für Lithium-Ionen aufgebaut wurde, innerhalb von ein paar Jahren umstellen möchte, ich möchte gar keine Zahl nennen, aber wahrscheinlich ist es im zweistelligen, vielleicht sogar dreistelligen Milliardenbereich, diese ganzen Investitionen in Minen, Raffinerien, Anlagen, Produktion etc. umzuschreiben. Die Frage, die wir uns immer stellen in unserer ökonomischen Vorhersage ist, was produziert die nächste Fabrik? Und das ist dann das Ausschlaggebende. Die Fabriken, die jetzt laufen, die werden 10, 15, 20 Jahre laufen und Lithium-Ionen produzieren. Die können zum Teil auf Natrium-Ionen umstellen. Aber das ist ein Prozess, der dauert Jahre und Jahrzehnte. Aber was ist mit neuen Fabriken? Und das ist die spannende Frage.
Vielleicht können Sie unseren Zuhörern mal eine Idee davon geben, wenn Lithium im Moment noch so wichtig ist und so bedeutsam auch für die Batterie der Zukunft sein wird. Wie viel Lithium ist vorhanden? Über wie viele Jahre reden wir, wo wir sagen, bedenkenlos können wir so und so kalkulieren?
Also ich persönlich sehe da keine Einschränkung. Wir haben da vor 6, 7 Jahren, wenn man so ein bisschen in der Vergangenheit gräbt, findet man bei Reuters und so weiter die Artikel The Big Lithium Shortage, wir werden Kriege um Lithium führen etc. Im Moment ist eher so, dass wir zu viel Lithium produzieren auf der Welt, zu viele Ressourcen erschlossen haben. Der Preis für Lithiumcarbonat, habe ich gerade gestern gelesen, hat ein neues Allzeittief erreicht. Freut mich als Konsumenten, ich kaufe auch einen Speicher bald für mein Haus, aber es wird die nächsten Jahre mehr als genug vorhanden sein, aber es kann natürlich sein, wenn wir so in 20, 30 Jahren reden, Big Oil ist ja vielleicht der Begriff, vielleicht gibt es ein Big Lithium, aber das ist jetzt noch nicht sehr schnell absehbar.
Das heißt, die Verfügbarkeit, da sehen Sie im Moment keine Probleme. Was viele Zuhörer möglicherweise auch umtreibt, ist die Frage, wird das nachhaltig geschaffen? Wird das auch sozial verträglich alles gehandelt und produziert? Wie würden Sie da die aktuelle Situation einschätzen?
Also aktuell, die europäischen Hersteller gehen voran, die setzen die Standards, aber natürlich gibt es hier noch Probleme. Ich meine, die Abbaugebiete sind Länder mit einem noch etwas niedrigeren Entwicklungsstandard als Deutschland, Demokratische Republik Kongo, auch Südamerika zum Teil. Dort müssen wir als Konsumenten eigentlich mit unserer Wahl aufpassen, dass diese Standards eingehalten werden. Aber wenn Sie ein Produkt von einem europäischen Hersteller kaufen, ist da schon sehr, sehr viel getan. Aber da bin ich bei Ihnen. Also wir müssen vermeiden, dass wir solche Bilder wie den Elektroschrott in Afrika oder die alten Schiffe in Südkorea mit Batterien produzieren. Hier muss dieser Kreislauf eindeutig geschlossen sein.
Ist das jetzt eher eine Hoffnung, die Sie haben, oder ist das eher eine Art von Gewissheit, die Sie uns geben können? Wir können das auch tatsächlich vermeiden. Man denkt ja manchmal, naja, das ist jetzt das Rufen im Walde, wir müssen es, aber schaffen wir das? Wir brauchen ja dieses Lithium aus der Demokratischen Republik Kongo und wo auch immer her. Und möglicherweise ist es damit Sozialverträglichkeit und politische Stabilität nicht weit her. Was sollen wir in Münster daran ändern?
Die Antwort darauf ist ein Wort, das ein bisschen wie Utopie klingt, die Kreislaufwirtschaft. Aber die Kreislaufwirtschaft funktioniert. Weil, und jetzt drehe ich mal den Spieß um und frage Sie etwas, wie viel Prozent von Bleisäurebatterien verwenden recyceltes Blei in Europa? Was glauben Sie?
Wahrscheinlich sehr wenig. Vermute ich jetzt mal 5%.
Je nach Hersteller zwischen 92 und 96% recyceltes Blei. Das heißt, bei der Bleisäurebatterie, die ihre Starterbatterie im Auto ist, ist das Blei von einem Hersteller, der hat mir die Zahl gesagt, schon im Durchschnitt 3,6 Mal in anderen Zellen verbaut gewesen. Das heißt, dort haben wir den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft über Jahrzehnte hinweg geschafft. Das ist ein Beispiel, wie wir es auch bei Lithium-Ionen schaffen können. Und ich glaube, die große Herausforderung ist, wie schaffen wir es, die Produktion jetzt aus Rohmaterialien so aufzubauen, dass wir in 20, 30, 40 Jahren nahtlos in diese Kreislaufwirtschaft in Europa wechseln können. Und die Kreislaufwirtschaft wird dann auch das Ressourcenproblem beheben. Weil in Europa, wir haben, ich bin kein Demograf, um die 300 Millionen Leute, vielleicht 350, aber wir wachsen nicht mal groß. wenn wir in Europa einmal alles elektrifiziert haben, müssen wir die Materialien sozusagen nur mehr im Kreis pumpen. Das wird ein langer Übergang, aber das ist volkswirtschaftlich und gesellschaftlich der notwendige Übergang.
Aber ist es auch, wenn ich da reingrätschen darf, Herr Lux, ist es auch realistisch? Denn wir haben ja vor 2, 3, 4, 5 Minuten festgestellt, boah, das mit der Planung ist ja so eine Sache. Alle 3, 4 Jahre wird man irgendwie von rechts von neuen Technologien überholt oder droht, überholt zu werden. Und jetzt rechnen Sie in 20, 30, 40 Jahren mit einer Kreislaufwirtschaft. Ist das realistisch?
Ja, das ist die spannende Herausforderung, vor der wir uns stellen müssen. Also es muss realistisch sein, weil es muss gemacht werden. Und das realisieren sehr, sehr viele Leute. Es realisiert Politik, Wissenschaft realisiert es. Wir müssen agil in Richtung Recycling, Rohstoffmanagement, Nachhaltigkeit arbeiten, um eben diese Trends, die jetzt kommen, 5% mehr Lithium-Eisenphosphat, dann 20% Natrium vielleicht ab 2035 auch so einzufasen, dass wir den Übergang zur Kreislaufwirtschaft in den 50ern, wenn wir realistisch sind, in den 50ern schaffen.
Viele von uns, Herr Lux, mich eingeschlossen, werden jetzt wahrscheinlich bei der Diskussion daran denken, dass es vor allem darum geht, unsere Mobilität in Form von bezahlbaren und auch leistungsfähigen Autobatterien zu erforschen. Ist dem so oder geht es Ihnen und ich sag mal der gesamten Wissenschaft um viel Größeres? Sie sprachen gerade von der gesamten Elektrifizierung. Das klingt ein bisschen größer als nur Autobatterien.
Genau, also wir sehen den Markt in Europa in einer Vollelektrifizierung. Das heißt 100% elektrische Fahrzeuge, sehr hoher Anteil an erneuerbaren Energien am Netz, brauchen wir 60-70% Traktions-, also Mobilitätsbatterien, aber auch 30-40% Stationärspeicher und Speicherbatterien für Strom. Das heißt, man fokussiert sich immer sehr auf das Emotionale. Das Emotionale ist mein schöner BMW, der vor der Tür steht und der Gas gibt. Aber das Rationale, der Container, der beim Fernsehturm steht und dafür sorgt, dass ich 24 Stunden am Tag Internet bekomme, sieht man nicht so. Aber diese rationale Komponente ist fast umso wichtiger, weil sie auch die Versorgungssicherheit für Deutschland und Europa sicherstellt.
Aber bleiben wir vielleicht noch einen Moment bei den Batterien, die in Autos eingebaut werden, bei den Elektrofahrzeugen. Das ist ja auch eine fast jeden Tag geführte Diskussion. Wie weit sind wir da in Deutschland? Was muss getan werden? Wo sehen Sie uns da? Also das zieht sich ja irgendwie gefühlt wie Kaugummi in Sachen Ladeinfrastruktur. Dann gibt es mal Zuschüsse, dann wieder keine Zuschüsse. Wie beobachten Sie die Situation? Nur auf diesem Segment?
Auf diesem Segment? Also ich persönlich bin 2013 schon mit einem E-Auto unterwegs gewesen. Also die Ladeinfrastruktur ist schon sehr gut geworden im Vergleich zu vorigen Zeiten, muss natürlich noch ausgebaut werden. Ich glaube, die wird auch wachsen. Die Herausforderung, glaube ich, liegt noch im Preis und auch in der Kontinuität. Die Stabilität ist für den Konsumenten eigentlich das Herausfordernde. Wir hatten jetzt in den letzten Jahren in verschiedenen Ländern Europas Kaufprämien wurden weggenommen, du durftest in die Innenstadt mit einem E-Auto, durftest dann wieder nicht in die Innenstadt. Ich glaube, das muss sich kontinuierlich einspielen und dann wird, wie ich vorher schon gesagt habe, am Ende der Euro entscheiden, wer welches Auto kauft. Es wird noch immer Leute geben, die brauchen ihre 1000 Kilometer Reichweite mit einem Dieselmotor und 60 Liter Dieseltank. Es wird aber genauso gut Leute geben, die brauchen ein kleines Auto, 250 elektrisch, oder auch die Leute, die nur am Wochenende einmal 400-500 Kilometer fahren wollen, die auch elektrisch kommen. Ich glaube, wir werden eine Zeit lang in einer Zeit der Unsicherheit leben. Das möchte ich ja gar nicht schönreden. Es wird eine Entscheidung sein, wo man nicht weiß, wie schaut es in 10 Jahren aus. Was kaufe ich jetzt für ein Auto? Aber es wird sich einpendeln, weiß ich auch, das ganze Stromnetz, der ganze Preis, auch die Politik, in meinen Augen irgendwann einwenden wird.
Aber ist es tatsächlich auch Ihrer Beobachtung nach vor allem eine politische Entscheidung, dass die Politik, egal welcher Couleur auch immer, sich auf einen Modus einigt und sagt, so, das sind jetzt die nächsten 10 Jahre, wir werden jetzt massiv die Infrastruktur ausbauen, es gibt permanent Zuschüsse oder auch nicht, aber dass man jedenfalls eine Planungssicherheit hat, die über eine Legislaturperiode halt mal hinausgeht.
Genau, genau. Und man darf es auch nicht vergessen, ein Automobil, und ich weiß jetzt keine genauen Zahlen, aber es ist ein sehr emotionales Thema. Eine Kaufentscheidung für Auto wird selten rein rational getroffen. Wenn man rein rational Auto kaufen würde, würde die Innenstadt ganz anders ausschauen.
Ich glaube, Ihren Satz, dass man bei einem Auto viel von Emotionalität spricht, können viele, die uns jetzt zuhören, durchaus nachempfinden. Vor allem den Deutschen wird da ja einiges nachgesagt. Herr Lux, die Uni Münster, der Standort Münster, haben, wie gesagt, einiges zu bieten. Da kommen wir gleich im Speziellen noch drauf zu sprechen. Zunächst ein Blick aber auch in die Welt. Ist Deutschland ein aus Ihrer Sicht wichtiger Standort der Batterietechnologie? Also Europa und Deutschland, ich will natürlich vor allem gleich auf die USA und China zu sprechen kommen, aber wie würden Sie zunächst die Situation in Europa und Deutschland einschätzen, vielleicht auch in Münster?
Also Deutschland ist ein wichtiger Automobilstandort und gerade im Speicherbau, wie aus Zellen, Batteriespeicherbaue und diese Betreibe, ist Deutschland weltweit mit an der Spitze. Bei der Forschung sind wir gerade hier in Münster mit dem MIT-Forschungszentrum, dem Professor Winter, den Kollegen im Fachbereich Chemie, wirklich gut aufgestellt. Wo wir im Moment ein bisschen das Problem haben, ist in der Batteriezellproduktion. Dort baut ja zum Beispiel Bauerco in Salzgitter jetzt groß auf, auch sehr stark mit personeller Unterstützung aus Münster. Also ich glaube, da arbeiten inzwischen schon mindestens 200 Absolventen von hier in Salzgitter. Aber da haben wir noch Ausbaupotenzial. Wir müssen eigentlich die Wertschöpfungskette schließen. Wir sind sehr gut darin, die Speicher zu bauen. Wir sind sehr gut darin, die Fahrzeuge zu bauen. Was uns noch fehlt, ist wirklich diese Batteriezelle, die Batteriezellproduktion. Und da baut Deutschland über Förderprogramme was aus, aber auch sehr stark Frankreich. Frankreich hat 4, 5 Firmen sozusagen gekrönt oder in einen besonderen Rang erhoben und fördert die Ansiedlung dieser 4, 5 Firmen. Sehr stark, um dort eine lokale Batterieproduktion aufzubauen, um die dann herum das System wachsen kann.
Was Europa betrifft, würde mich Ihre Einschätzung auch interessieren, weil wann immer man abends in den Nachrichten irgendwas über Europa hört, egal ob es um die Ukraine geht oder um andere politische Prozesse, geht es immer darum, wir müssen einig sein, wir müssen uns zusammentun. Das ist die einzige Chance, die Europa hat. Sehen Sie das auch auf diesem Feld? Elektromobilität, Batteriespeicherung, Batterietechnologien, ist Europa da einig, zieht an einem Strang und es gibt europäische Initiativen?
Ein ganz klares Jein. Also es gibt viele Initiativen. Es gab diese IPCEIs oder IPCIs, wie sie auch abgekürzt werden, die Important Projects of Common European Interest, um diese Batterieproduktion aufzubauen. Das Spannende ist, Überschrift, Important Projects of Common European Interest. Was passiert? Jedes Land fördert seine eigenen Projekte. Es gab bei diesen...
Also nicht mehr als eine Absichtserklärung.
Ja, es gab bei diesen 60, 70 Projekten gab es vielleicht 2, 3, die wirklich transnational groß aufgestellt waren. Es hat natürlich viele dort einen Standort, dort einen kleinen Standort. Aber wirklich so große transnationale Projekte waren eher in der Minderzahl. Aber zumindest gab es ein Mittel, dass nationale Regierungen per EU-Recht diese Industrie überhaupt subventionieren dürfen.
War das jetzt der Nein-Teil von Ihrem Jein? Das heißt, das Ja kommt noch?
Nee, das war eher der Ja-Teil.
Okay, dann kommt der schlechte Teil jetzt noch.
Nein, also schlecht würde ich gar nicht sagen, aber natürlich nutzen unterschiedliche Regionen, wir brauchen sie gar nicht auf Länder beschränken, sondern unterschiedliche Regionen ihre Vorteile. Skandinavien, günstige Wasserkraft, niedriger CO2-Fußabdruck, die probieren natürlich, Firmen anzusiedeln. England kann jetzt, United Kingdom, Großbritannien, kann jetzt nach dem EU-Austritt Subventionen relativ einfach ohne EU-Recht vergeben. Die nutzen das natürlich auch. Die können einfach sagen, oh, hier ist ein Feld. Liebe Firma X, nimm das Feld und baue Batteriezellenwerk. Das geht in der EU nicht ganz so einfach. Ungarn zum Beispiel, Ungarn hat eine ganz klare Strategie, Ungarn wird der Produktionsmotor für Batteriezellen und neue Elektrofahrzeuge in Europa. Und die ungarische Regierung nutzt alle Hebel, um dort Chinesen, Koreaner, auch Japaner anzusiedeln, um das aufzubauen. Also da sind wir dann schon wieder von der Einigkeit natürlich ein Stück entfernt. Ungarn möchte sein großes Stück vom Kuchen, Frankreich möchte seine nationalen Champions, Skandinavien verkauft die Wasserkraft, in Deutschland verkaufen wir unsere Ingenieure, unser gutes Wissen, unsere Köpfe, unsere Lebensqualität. Aber geeinigte Strategie ist hier noch nicht absehbar.
Wird sich das als ein Problem vor allem in Europa erweisen, auch wenn man an die Konkurrenz als aus den USA und China denkt, die natürlich als einheitliche Staaten, in einem Fall sogar als eine Diktatur, natürlich ganz anders auftreten können. Zumindest stelle ich mir das so vor. Wenn dann von den 27 EU-Staaten doch wieder 24 ihr Süppchen kochen und da vorangehen, naja, da bleibt von der europäischen Initiative ja nicht viel übrig, oder?
Genau, also das ist, glaube ich, aber was uns Europäer auch ausmacht, den Kompromiss zu finden. Das dauert manchmal lange, manchmal wird es auch nie komplett fertig, aber ich glaube, in Europa müssen wir hier ein gemeinsames Leitbild schaffen und auf diesen Leitbild aufbauen und Initiativen aufsetzen. Aber das gesagt, ich glaube nicht, dass es ohne starke nationale Initiativen gehen wird. Also die großen Staaten in Europa müssen sich klar werden, dass sie diese Industrie brauchen und dort investieren. Und spannend ist, dass Sie die USA ansprechen. Die USA ist insofern sehr, sehr spannend, als dass viele Rechte doch bei den Bundesstaaten liegen, aber die Steuerrechte sehr stark föderal getrieben sind. Und was die USA eben gemacht hat, ist, die haben ein Framework vorgegeben, das bundesweit gilt, also den IRA, den Inflation Reduction Act, wo sie sehr stark auf die Ansiedlungen neuer Fabriken
gegangen sind. Das war noch unter Präsident Biden.
Das war noch unter Präsident Biden. Und die republikanischen Staaten, also eigentlich die Gegenspieler von Präsident Biden, haben das sehr stark genutzt, um zusätzliche Incentivierung zu betreiben, um die Fabriken dann dort anzusiedeln. Also zum Beispiel der Battery Belt sind Staaten, die sind zu großer Mehrheit republikanisch regiert. Und deswegen sehe ich dort auch, dass das bestehen bleibt, dieses Förderprogramm und diese Fabriken gebaut werden.
Was wollen Sie uns damit sagen, Herr Lux, wäre jetzt meine Frage. Ist es in den USA also dann doch genauso kompliziert manchmal wie in Europa mit den vielen Nationalstaaten durch diese unterschiedlichen Ebenen, Bundesebene, Bundesstaatenebene? Wie bewerten Sie die Situation in den Vereinigten Staaten?
Also ich würde nicht sagen genauso kompliziert, aber eine gewisse Analogie ist nicht verneinbar. Ich glaube, die EU muss das große Bild vorgeben, aber die kleinen oder die mittleren Pakete müssen dann die einzelnen Mitgliedstaaten analog den Bundesstaaten in der USA schnüren, um dann die Batterie-Wertschöpfungskette in Europa anzusiedeln. Und ein Bundesstaat hat dann vielleicht mehr Interesse, ein Bundesstaat hat weniger Interesse, kann man analog übertragen auf Europa. Vielleicht hat dann Deutschland ein höheres Interesse, diesen Teil der Wertschöpfungskette in Deutschland anzusiedeln, als zum Beispiel, na, das ist ja gar kein Namen, weil sonst wird es nur gegen einen ausgelegt, aber ne, aber als ein anderes Land.
Und während wir in Paris, in Brüssel, in Berlin und in Budapest und von mir aus auch in Washington diskutieren, schreiten die Chinesen voran und lachen sich ins Fäustchen, Fragezeichen?
Ja, also die Chinesen sind einfach ganz klar über ihre nationale Strategie getrieben. Gibt es klassisch einen 5-Jahres-Plan, einen 10-Jahres-Plan, was muss wann aufgebaut werden, wie viele Mitarbeiter brauche ich, also wie viele ausgebildete Personen brauche ich, wann und wie. Und dadurch ist halt ein sehr starker Drive und eine sehr starke, erstaunlicherweise, Sicherheit für die Firmen gegeben. Weil es geht weiter. Es ist in diesem 5-Jahres-Plan. Es wird im nächsten 5-Jahres-Plan drin sein. Und wir reden hier über ein Land, wo sich Sachen sehr, sehr schnell ändern können, wo jeder glaubt, okay, vielleicht ist die Rechtsstaatlichkeit nicht so gut, aber bei einem Abendessen hat mir jetzt zum Beispiel ein chinesischer Unternehmer gesagt, er würde im Moment nicht in Deutschland investieren. Ihm ist eine zu hohe politische Unsicherheit in Deutschland gegeben, dass sich sein Investment rentiert. Und das ist natürlich eine harte Aussage.
Die aber auch eine verständliche? Als Unternehmer wohlgemerkt?
Als Unternehmer wohlgemerkt, ja. Wenn der jetzt 100, 120 Millionen Euro in die Hand nehmen muss, ein Werk hinbauen muss, das sich über die nächsten 10, 12 Jahre rentieren muss, schaut er als Unternehmer von außen, sucht er sich eine Region, Land, wie er immer aus, wo er glaubt, dass er die nächsten 10, 12 Jahre stabil produzieren und Geschäfte machen kann.
Wünscht sich auch ein Simon Lux chinesische Verhältnisse?
Nein, niemals. Niemals, nee.
Zumindest in der Beziehung, dass man etwas plant, dass man eine Strategie hat, dass man klare Ziele definiert. Ich meine das natürlich nur auf diesen Punkt beschränkt, wo so ein bisschen durchschimmerte bei Ihnen, aber vielleicht täusche ich mich auch. Das wäre schon schön, wenn wir das in Deutschland und Europa mal hinbekämen.
Ja, also auf alle Fälle. Ich glaube, eine nationale oder eine europäische Strategie, wie wir in eine elektrifizierte Gesellschaft kommen, wäre nur hilfreich und auch eine langfristige Sicherheit für Firmen darin zu investieren. Ich gebe Ihnen noch ein Beispiel und das völlig wertungsfrei. Banken sind risikoavers. Batteriespeicher haben im Moment eine wirklich gute Rendite. Banken fordern den Nachweis, dass Batteriespeicher auch in 10 Jahren noch eine Rendite haben. Wie bringen Sie jetzt ohne nationale Strategie, ohne Leitbild den Nachweis, dass Ihr Batteriespeicher in 10 Jahren überhaupt noch gebraucht wird? Und die Frage stellen sich einige Finanziers, einige Leute, die Batteriespeicherprojekte machen im Moment. In China, aber auch in Kalifornien, stellt sich diese Frage nicht. In China und in Kalifornien ist von der Regierung beschlossen, bis zum Jahr X brauchen wir so viel Batteriespeicher am Netz, um unser Netz auszubauen. Kalifornien ist jetzt eine andere Regierungsform als China. Deswegen überlasse ich es dem Zuhörer hier einen Schluss zu ziehen. Aber diese langfristige Planbarkeit ist ein wichtiges Thema.
Ist das alles neu, dieser Konkurrenzkampf zwischen den Regionen, zwischen den Staaten? Oder gab es das nicht immer schon? Ich denke beispielsweise auch an die Chip-Industrie, über die wir ja auch schon viele Jahre diskutieren, wo Taiwan ja offensichtlich ein starker Player ist oder auch andere Regionen. Also wie viel Normalität ist da drin in diesem Konkurrenzkampf, den Sie gerade interessant geschildert haben, Herr Lux? Oder ist es wiederum auch gefährlich, weil es wieder um Abhängigkeiten geht, weil es um Preisdiktate geht? Und wir reden ja gerade über viel in Deutschland, über Abhängigkeiten im Zusammenhang mit Russland und den Gaslieferungen und so weiter. Wollen uns ja alle unabhängig machen, wollen uns alle diversifizieren. Also wie viel Normalität steckt drin und wie viel Gefahr steckt drin in diesem normalen oder vielleicht auch nicht normalen Konkurrenzkampf der Länder und Regionen?
Sie machen es mir gerade einfach. Sie haben die Antwort schon in der Frage mitgegeben. Die Normalität ist ganz klar über die letzten Jahrzehnte da gewesen. Wir waren immer auf dem globalen Handel abhängig. Das Neue sind die Veränderungen, wirklich diese starken Abhängigkeiten, politischen Abhängigkeiten, Russland-Ukraine-Konflikt. Was passiert, wenn wirklich einmal ein Handelsembargo gegen China kommt, wenn sich ein Wirtschaftskrieg nicht nur über Ankündigungen, sondern auch über größere Daten zwischen USA und China anbahnt. Und ich glaube, mit dem Licht auf diese politischen Änderungen der letzten wenigen Jahre wird es umso wichtiger, dass diese Abhängigkeiten keine Normalität mehr sind, sondern dass wir als Europäer auch begreifen, dass wir unseren Markt, unsere Nationen, Völker, wie auch immer sie es nennen wollen, einfach die Leute, die am Kontinent Europa leben, selbst versorgen können mit den wichtigsten Technologien. Und im Moment muss man sich ja ehrlich in die Augen schauen und sagen, klappt das nicht. Im Moment sind wir abhängig von außen bei Speichertechnologien.
Ja, im Moment sind wir abhängig, aber haben Sie den Eindruck, dass die Europäische Kommission, der Europäische Rat, alle Instanzen, das, was Sie gerade gesagt haben und formuliert haben, wir müssen uns unabhängig machen, nicht nur verstanden, sondern auch verinnerlicht haben und jetzt auch in politische Prozesse umsetzen?
Ich bin kein Politiker und ich wohne nicht in Brüssel, also ich kann da nicht aus dem Inneren der EU plaudern. Wir als Wissenschaftler trommeln diese Nachricht, aber ich sehe eine klare Trennung zwischen Wissenschaft und Politik. Wir können immer nur bereitstellen, wir können Leute mit Daten füttern, wir können Leute mit Wissen füttern, aber ich glaube, dass es in vielen Köpfen eingesickert ist und dass wir Bewegung sehen werden. Ob es jetzt die erste Priorität ist, die es zu lösen gilt. Ich bin Wissenschaftler, da maße ich mir auch nicht an, die erste Priorität eines Politikers in Berlin, der für 83, 84 Millionen Menschen verantwortlich ist, zu sagen. Für mich ist natürlich als Wissenschaftler Batterie eine extrem hohe Priorität und ich hoffe, dass das gesehen wird. Aber die Entscheidung darüber zu treffen, was die wichtigste Priorität ist, da mag ich ja gar nicht tauschen mit den Politikern. Ja,
wir haben jetzt schon ein bisschen über China gesprochen, über die Rolle von China auf dem Feld von Batteriespeichern, von Batterietechnologien. Oder gibt es noch andere Länder, die ich jetzt zum Beispiel gerade gar nicht erwähnt habe, wo Sie sagen würden, oh, aufgepasst, auch die Japaner oder die Südkoreaner oder wer auch immer, von mir aus auch die Franzosen, sind da schon sehr, sehr weit. Also wie beobachten Sie den Weltmarkt an dieser Stelle?
Also der Weltmarkt ist gerade super spannend. Also das ist so wie, ich weiß nicht, ob Sie das Kinderspiel Risiko kennen, so wie die einzelnen Klötze hin und her geschoben werden, super spannend. Südkorea hat drei große Firmen, die wirklich gut in ihrer NMC-Technologie sind. Die werden gerade im Moment leicht abgehängt. Viele wollen das Lithium-Eisenphosphat, die etwas günstigere, etwas sichere, aber auch weniger energiedichte Technologie. Deswegen ist so ein bisschen das Abhängen in Südkorea gerade eine Gefahr für diese großen Firmen. Die investieren gerade sehr, sehr stark in diese Technologie, sehr, sehr stark in die USA. Japan hat wieder einen sehr stark nach innen gerichteten Fokus. Wie schaffen sie das für Japan aufzubauen? Nationale Forschungsstrategien, nationale Entwicklungsstrategien, wohingegen zum Beispiel Südkorea hat überhaupt kein Problem, sich Produktionstechnologien aus Europa zu nehmen, die anzupassen und in ihren Fabriken in Südkorea, aber auch in Polen oder in der USA einzusetzen. Also es ist gerade sehr spannend. Südkorea ist, glaube ich, so ein bisschen der Mitbewerber Chinas, auf den man achten muss, der aber auch ein Freund ist. Also die bauen ja, das größte Batteriewerk in Europa wird von einer südkoreanischen Firma betrieben in Polen. Die Japaner machen mehr nach innen, mit denen kann man arbeiten. Spannend wird, wie sich die USA in den nächsten 5 bis 10 Jahren entwickelt. Und das ist eine schwere Vorhersage zu treffen. USA, zum Teil Kanada, das wird spannend.
Verändert sich gerade Ihrer Beobachtung nach unter US-Präsident Donald Trump etwas? Verschiebt sich da etwas oder würden Sie sagen, naja, das ist jetzt eine Legislaturperiode, so viel kann der gute Mann da jetzt auch nicht verändern, verschlimmbessern oder eben doch?
Ich glaube nicht. Also er macht Sachen, um die Wirtschaft zu stützen und ich glaube, in gewissen Bereichen schafft das auch die USA abzukapseln. Man kann natürlich darüber diskutieren, ob das gut oder schlecht ist, aber um den Fabrikstandort zu sichern, kann das auch positive Effekte haben. Und Elektromobilität, erneuerbare Energien, wenn wir nochmal auf das Beispiel der Bundesländer gehen in der USA, ich glaube, in Texas gab es noch nie eine demokratische Regierung oder zumindest nicht so weit, ich mich zurückerinnern kann. Dort wird extrem viel in Wind- und Solarenergie investiert, weil es die kostengünstigste Möglichkeit ist, Strom zu erzeugen. Dort wird extrem viel in Batteriespeicher investiert, weil es günstiger ist, als neue Riesenleitungen zu bauen.
Das ist eben der Kapitalismus in Reinform. Der Preis bestimmt, oder?
Ja, und das wird...
Da kann auch Trump nichts dran ändern.
Das wird auch funktionieren, ja.
Kommen wir noch auf einen wichtigen Aspekt zu sprechen, Herr Lux, auf die Uni Münster und auch auf den Standort Münster. Was ist aus Ihrer Sicht das Besondere an diesem Standort oder das Markante auch? Ich habe schon das Miet-Batterieforschungszentrum angesprochen, den Lehrstuhl, den Sie besetzen, die Forschungsfertigung Batteriezelle, die in Münster-Amelsbüren entsteht. Ist das ein, würden Sie sagen, kluges, intelligentes, effizientes Zusammenspiel oder entstehen da gerade verschiedene Dinge nebeneinander?
Also klug und intelligent ist es auf alle Fälle. Man kann immer noch effizienter werden. Ich bin ein großer Freund von effizient. Aber durch die Ansiedlung des Miet-Batterieforschungszentrums und die Anwerbung von Professor Martin Winter vor jetzt inzwischen 16, 15 Jahren, hat sich hier natürlich ein Standort entwickelt, der internationale Strahlkraft hat. Und das Besondere ist, glaube ich, dass erstens hat man einen Leuchtturm, aber man hat da extrem gute Forscher und ein gutes Umfeld rundherum. Also mit der Baccarat-Graduiertenschule, mit Wirtschaftschemie, mit was der Professor Zeyer macht, was auch die organischen Chemikerkollegen machen, die physikalischen Chemiekollegen. Da ergänzt man sich gut. Es geht immer noch ein bisschen effizienter, das glaube ich ist kein Geheimnis, aber durch diese Ergänzung ist es auch möglich, hier Sachen anzustoßen, die etwas außerhalb des normalen Forschungsrahmens sind. Sachen zu machen, die vielleicht was bringen, vielleicht aber auch nicht. Man kann ein gewisses Risiko gehen, weil die Ressourcen da sind. Und mit der FFB docken wir uns da an. Also das MIT hat ja bei uns sogar ein Labor. Das Helmholtz-Institut hat bei uns ein Labor. Weil wir als Fraunhofer werden gar nicht in diese Grundlagenforschung oder in diese frühe Phase der Forschung gehen, sondern wollen eigentlich das, was die exzellenten Forscher aus Münster, NRW und Deutschland entwickeln, in die Produktion bringen.
Wenn Sie einen normaler Bürger jetzt auf der Straße ansprechen würde und Sie fragen würde, Herr Lux, ich habe da gelesen, da entsteht so eine Fabrik in Amelsbüren, die hat so einen etwas kryptischen Namen, Forschungsfertigung. Also erklären Sie mir doch mal in zwei Sätzen, was ist das für eine Fabrik, die da entsteht? Was passiert da? Wie würden diese zwei Sätze bei Ihnen aussehen? Oder von mir aus auch zweieinhalb?
Ich probiere es mit fünf. Lass mal die Batterien beiseite und gehen zu italienischer Pasta.
Ja, nur zu.
Sie entwickeln ein Rezept zu Hause mit schönem Mehl, ein bisschen Walnuss drin, ein bisschen Wasser, vielleicht noch eine kleine Zutat, machen das zu Hause auf 100, 200 Gramm. Und Sie sagen, boah, das war jetzt das Beste, was ich jemals gegessen habe. Das möchte ich, dass jeder das auch beim Edeka in der blauen Barilla-Packung in 10 Tagen kaufen kann. Haben wir ein kleines Problem. Was zu Hause in einer kleinen Schüssel funktioniert, wird niemals bei Barilla in Norditalien mit 2 Kilo Packungen pro Sekunde funktionieren. Und genauso ist es mit der Forschungsfertigung Batteriezelle in Münster. Was im Labor in einer kleinen Knopfzelle auf Quadratzentimeter funktioniert, wird nicht sofort im E-Fahrzeug, im Stationärspeicher auf Metern, Kilometern, auf Riesendimensionen funktionieren. Da braucht es Schritte dazwischen. Von Ihrer kleinen Küche, oder vielleicht haben Sie ja große Küche, aber von Ihrer kleinen Küche vielleicht zur Betriebskantine. Vielleicht zur großen Betriebskantine bei VW. Vielleicht schafft man es dann zur Barilla-Fabrik. Und genau für diese Schritte dazwischen, das ist das, was wir für die Batteriezellproduktion machen wollen. Die kleinen oder die Technologie Readiness Level 4, 5 Ergebnisse nehmen, hochskalieren, sodass die Industrie sie aufgreifen kann.
Ist das die oft zitierte, zumindest habe ich das öfter mal gefunden, Hochskalierung, um die es dabei geht? Also ist das die Großküche, die praktisch, um bei dem Beispiel mit Pasta zu bleiben, in Amelsbüren entsteht? Die Großküche, ist das die Hochskalierung?
Genau, also diesen Begriff Skalierung soll ich eigentlich nicht verwenden. Da kriege ich immer eins am Deckel. Nee, aber im Endeffekt ist es das. Es ist ein Produkt oder eine Technologie oder einen Prozess so reif zu machen, dass er 1:1 oder fast 1:1 in eine große Fabrik übernommen werden kann. Und genau das machen wir.
Es gibt ja, wie bereits gesagt, viele beteiligte Partner, Fraunhofer, Helmholtz, die Universität Münster, wahrscheinlich habe ich noch 3 oder 4 vergessen. Wie funktioniert das Zusammenspiel? Gibt es da einen abgestimmten Prozess, wo man alle 4 Wochen sich zusammensetzt? Denn ich stelle mir das sehr komplex vor, dass alle immer auf dem gleichen Stand der Dinge bleiben, alle auch das gleiche Ziel verfolgen und wissen, was der andere gerade tut, ohne dass man sich in diesem vielen Durcheinander auch verliert. Wie ist das organisiert?
Das ist organisiert, dass wir über das Executive Board, das die Ausrichtung der FFB steuert, die Standortpartner einbinden. Und die Standortpartner haben Sie fast vollständig genannt. Die RWTH Aachen ist noch dabei. Die RWTH Aachen, die Universität Münster, Helmholtz Forschungszentrum hier zusammenbringen und gemeinsam nach vorne schauen. Ein besonderer Partner außerhalb der Standortpartner ist die Universität Gießen. Dort gibt es sehr starke Aktivitäten im Bereich einer Zukunftstechnologie der Festkörperzelle. Dort arbeiten wir auch schon mit dem Professor Janek zusammen. Und da geht es einfach darum, dass wir, wenn diese neue Technologie kommt, auch die Geräte in Amelsbüren schon so weit haben, dass wir diese Technologie dann, und jetzt wieder das böse Wort, hochskalieren können.
Vielleicht zum Abschluss noch zwei, drei, wenn Sie erlauben, Herr Lux, persönliche Fragen oder indirekt persönliche Fragen. Was ist hier eigentlich für Sie das Faszinierende an diesem Forschungsfeld, Batterie, Speichertechnologien und so weiter? Was finden Sie daran besonders für sich persönlich auch interessant?
Also da vielleicht eine kleine Anekdote. Ich habe in 2004 Chemie in Graz studiert und wir hatten ein Labor, das nannte sich anorganische chemische Technologie. Und das war so die Erfahrung, die in der anorganischen Chemie existiert, in Technologien umzusetzen. Und da haben wir Keramiken hergestellt, Superkondensatoren hergestellt, Supraleiter hergestellt, aber auch Batterien. Und das war für mich so ein wirklich schönes Erlebnis, wo du dann den ganzen Tag im Labor stehst, den ganzen Tag in der Handschuhbox stehst und du baust am Ende so eine kleine Zelle, 5x2 cm zusammen. Und damals gab es noch den iPod, wenn sich noch jemand erinnert. Und am Ende hatten wir einen iPod am Institut, um zu testen, ob diese Batterie wirklich funktioniert. Und diese direkte Umsetzung vom Pulver bis zum fertigen Produkt hat mich damals fasziniert und hat mich zu einem Thema gebracht. Und warum die Forschungsfertigung? Ich glaube, es gibt extrem viele intelligente, gute Forscher, die wirklich Top-Arbeit leisten. Mit die kann und möchte ich mich gar nicht messen, zum Teil. Was ich glaube, gut kann, ist umsetzen und Sachen auf den Weg bringen und in die Produktion bringen. Und deswegen diese Forschungsfertigung in Münster, wirklich mit den cleversten Forschern Deutschland zu arbeiten, um eine Technologie, Prozess oder Produkt so weit zu bringen, dass es für die Gesellschaft einen Nutzen findet, das ist das, was mich antreibt und was ich gerne mache. Und eben dieser gesellschaftliche Nutzen ist für mich ja etwas, was ich sehr positiv sehe, was für mich auch eine persönliche Antriebskraft ist.
Das ist ja nun ein Thema, das natürlich uns alle betrifft, auch die vielleicht schon etwas älter sind, aber vielleicht auch besonders die jüngere Generation, weil sie eben weiß, dass das auch ihre Zukunft ist und in Sachen Klimawandel und Nachhaltigkeit bestimmende Faktoren sein werden. Stellen Sie auch ein entsprechend großes Interesse unter den Studierenden fest für dieses Thema oder ist das noch so ein bisschen unterm Radar?
Ich komme wieder mit der klassischen Jein-Antwort. Also zum Teil in den Fachkreisen und bei den interessierten Studenten ja. Und wir haben sehr, sehr gute Verbindungen und ich nenne es immer spaßeshalber Münsteraner Zivilgesellschaft, also in die Leute, die das Münsteraner Stadtleben prägen etc. Es könnte noch ein bisschen mehr sein. Wir können uns noch besser mit den Studierenden integrieren, noch mehr junge Leute ausbilden. Aber da bin ich auch immer so ehrlich, wir sind im Moment in einer starken Aufbauphase. Wir müssen auch fokussieren, dass wir es auf den Laufen bringen. Und ich glaube, wenn unsere erste Halle voll läuft, wird das dann noch einmal mehr ein stärkeres Thema, wie wir uns hier an die Studierendenschaft und an die interessierte Bevölkerung anbinden.
Oder würden Sie sagen, dass die Batterietechnologie, Herr Lux, auch nur so eine Art, ich sag mal, Übergangstechnologie ist und sich bereits am Horizont irgendetwas abzeichnet, wo Sie sagen, na, da werden wir jetzt noch 30, 40 Jahre mit zu tun haben, aber wir wissen ja schon, dahinter steht schon Folgendes, X, Y, Z. Ist das so, oder?
Das glaube ich nicht. Also da bin ich ja zutiefst davon überzeugt, wir werden Speichertechnologien brauchen. Ob es die Batterietechnologie ist und elektrochemische Speicherung ist, das komplett vorherzusagen wäre anmaßend. Vielleicht gibt es noch bessere Technologien. In den Bergen kann man Wasser den Berg hochpumpen, funktioniert super in Österreich. Leider gibt es nicht in allen Regionen Bergen, wo man das machen kann. Aber die Batterietechnologie ist eine Schlüsseltechnologie der nächsten 10, 20, 30 Jahre. Und mein persönliches Ziel ist es schon, darauf hinzuarbeiten, dass wir diese Kreislaufwirtschaft, die ich vorher beschrieben habe, etablieren. Wir können nicht immer Ressourcen aus der Erde nehmen und neue Batterien bauen. Wir brauchen diese Kreislaufwirtschaft, um den Kontinent Europa unabhängig zu machen und uns gleichzeitig selber versorgen zu können.
Uns unabhängig machen, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist das Ziel, was Europa in auf vielen Feldern derzeit versucht, auch in Deutschland natürlich. Ziel ist die sogenannte Vollelektrifizierung. Das hat uns zumindest heute Professor Simon Lux nahegebracht. Dafür ist eine Kreislaufwirtschaft wichtig. Wir haben vieles davon erfahren, wie sich China aufgemacht hat mit seiner Planwirtschaft, uns den Rang abzulaufen und voranzuschreiten. Schön fand ich auch das Beispiel des Pasta-Gerichts, um zu verstehen, was eigentlich in Münster-Amelsbüren passiert, dass wir eigentlich nichts anderes versuchen, als in meinen Worten eine Großküche herzustellen und dorthin zu setzen, die moderne, effiziente und nachhaltige Batterietechnologie garantiert. Ich danke Ihnen sehr für diesen Einblick. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit heute, Herr Lux.
Vielen Dank für die Einladung und ich hoffe, es war informativ und verständlich.
Davon gehe ich fest aus. Dankeschön nochmal.
Umdenken, der Podcast der Universität Münster.